Heute in unserem Podcast wollen wir über das Thema Agilität sprechen und haben uns dafür Lisa eingeladen.
Moin, da sind wir wieder aus dem Metaverse unter FME. Wir haben heute einen Gast mitgebracht, die Lisa. Magst du dich kurz vorstellen und was du für ein tolles Thema uns heute mitgebracht hast?
Ja, das mache ich gern. Dankeschön für die sehr spontane Einladung. Ja, ich bin Lisa von der FME aus der Abteilung, in der auch Tobi und Freddy unterwegs sind. Und ich beschäftige mich viel mit Themen rund um Agilität, agile Transformation und Organisationsentwicklung. Bin aber auch ganz klassisch, möchte ich sagen, im Projektmanagement, in Methodiken rund um Scrum und Co. In verschiedenen Projekten bei verschiedenen Kunden unterwegs. Muss ich noch was zu mir sagen? Ich bin 5 Jahre bei der FME.
Die Älteste in dieser Runde haben wir gerade schon festgestellt, genau. Ja, mich würde mal interessieren, was ist denn für dich Agilität, wenn du das beschreiben müsstest?
Wow, jetzt kommst du gleich mit der schwersten Frage von allen sozusagen um die Ecke. Ich glaube, da liegt genau der Hase schon im Pfeffer, dass die Definition gar nicht so griffig daherkommt, wie es manche gerne hätten. Ich glaube, Agilität kann vieles sein, kann aber auch im ganz Kleinen anfangen. Und ich glaube, für viele Kunden und Kundinnen ist genau das das Problem, dass, wenn über Agilität gesprochen wird, das an ganz vielen Stellen immer gleichgesetzt wird mit Scrum, mit wir müssen unsere komplette Produktentwicklung irgendwie iterativ gestalten. Wir müssen, weiß ich nicht, am besten noch irgendein großes Framework aufbauen und unsere ganze Organisation transformieren. Dabei muss es das gar nicht sein, um trotzdem Agilität zu sein. Also wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es ist einfach eine neue Art zu denken und den Arbeitsalltag zu strukturieren. Ja, so würde ich das mal so ganz grob schwammig umreißen.
Also was mir jetzt gerade da so in den Kopf kommt, ich bin ja auch im agilen Projektmanagement als Product Owner unterwegs und in der Realität ist es ja dann so, ne, es gibt die riesen Frameworks und Theorie und in der Praxis muss man das dann doch so ein bisschen auch adaptieren, je nach Organisation, je nach Projekt, ne? Und du hast ja uns jetzt in der Vorbesprechung auch so ein bisschen mitgebracht, eigentlich das Thema, dass du sagst, so Agilität kann man auch super Schritt für Schritt irgendwie und einfach mal klein anfangen. Wo siehst du denn da jetzt gute Startpunkte, womit man mal einfach mal so ganz einfach in das Thema auch einsteigen kann?
Das kann man, glaube ich, aufgeteilt beantworten. Einerseits kann natürlich jeder für sich schon, ohne dass man das in der gesamten Abteilung oder im gesamten Team macht, agile kleine Helferlein sozusagen in den eigenen Arbeitsalltag integrieren. Das kann damit beginnen, dass man die Aufgaben, die man sich am Tag überlegt hat oder die man abarbeiten will, in einer Art Kanban-System visualisiert. Ne? Es gibt ja Tools wie zum Beispiel Trello oder so, das machen auch viele schon, dass die einfach ihre ganzen To-Dos da reinschreiben und so den perfekten Überblick darüber haben, was wollen sie wann schaffen, was ist überhaupt alles auf der To-Do-Liste. Vielleicht macht man am Anfang vom Arbeitstag wie so ein kleines Planning und überlegt, was schaffe ich heute alles. Und so strukturiert man sich dann seinen Arbeitsalltag, ohne groß drüber schreiben zu müssen, wow, ich mache Kanban wie aus dem Lehrbuch. Ne? Und auf der anderen Seite kann es in Abteilungen oder in Teams auch einfach mal eine Möglichkeit sein, morgens ein kurzes Stand-up-Meeting zu machen und sich abzustimmen über die Aufgaben, die am nächsten Tag so anstehen.
Da sagst du was Spannendes. Also als ich damals angefangen hatte, für einen großen Konzern zu arbeiten, da war auch das agile Thema noch recht neu. Wir hatten einen Vorgesetzten, der dieses Thema reintragen wollte und der tatsächlich mit so kleinen Artefakten angefangen. Da hatten wir dann morgens das Stand-up, wo wir gar nicht so richtig irgendwie damit angefangen hatten, irgendwie das Ding Scrum zu nennen und so weiter. Und hat so ganz vorsichtig einzelne Aspekte reingebracht, um auch den einen oder anderen sehr stetigen Kollegen daran zu gewöhnen. Was mir auch gerade einfällt, wo du das sagst, mit dem im privaten Anfang. Ich habe einen Bekannter von mir, der hat tatsächlich seine Hochzeit mit seiner Frau zusammen in so einem Scrum-Prozess zu Hause, in so Sprints mit Backlog und so weiter, so komplett einmal durchgezogen. Das geht scheinbar auch mit so einem kleinen Team. Ich meine, die Hochzeit war super. Grüße, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst. Fand ich witzig, so, ne? Kommt bei dem nach Hause und dann hat er so ein Scrumboard da stehen, also so ein Whiteboard mit Klebis. Echt cool.
Ich glaube, die größte Herausforderung besteht immer dann, wenn Personen aus dem Management oder wo auch immer mit dem Schlagwort um die Ecke kommen. Wir machen jetzt Scrum, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. Und es wird aber total vergessen, dass das in ganz vielen Branchen ja immer noch ein total neues Thema ist. Und wenn man dann anfängt mit diesen Buzzwords, was ja mittlerweile auch schon ein totales Buzzword ist, das Wort Buzzword zu verwenden, meiner Meinung nach. Wenn die damit um die Ecke kommen, dann sind eigentlich die schlechten Vorboten schon mal da, weil dann kriegt man die Leute ganz schwer aus diesem Wording wieder raus. Und deswegen bin ich eher Freundin davon zu sagen, wir nennen es gar nicht Scrum oder wir nennen es gar nicht nach irgendeinem Framework, sondern wir sagen, was hilft uns jetzt gerade ganz bewusst in unserem eigenen Arbeitsalltag. Und wenn das ein Aufgabenboard ist, dann nenne ich das vielleicht einfach Aufgabenboard und nicht Kanban.
Okay. Wie nimmst du das wahr, wenn gerade Führungskräfte dieses Thema ins Unternehmen reintragen? Mit dem Wechsel in die Agilität, in meiner Erfahrung, hängt ja auch ein riesen Wechsel im Mindset. Also es ist ja in gewisser Weise so ein, ich befähige plötzlich die Leute, selbstständig zu arbeiten. Weil nur so funktioniert meiner Meinung nach Agilität, wenn jeder eigenverantwortlich an seinen Themen arbeitet. Nur so kann man, also man kann nicht mehr delegieren und einzelne Aufgaben den Leuten auf der Stirn kleben. Davon lebt ja Agilität. Wie nimmst du das wahr, wenn Leute das reintragen, dass sie auch selber die Fähigkeit mitbringen, dann auch loszulassen?
Sehe ich genauso wie du erstmal. Und ich glaube, da muss auch die Führungskraft selbst diese Mindset-Veränderung stetig mitverfolgen und auch sich selbst stärker noch reflektieren. Gebe ich meinem Team gerade diesen Raum und auch ein bisschen die Zeit, dieses selbstorganisierte Arbeiten überhaupt zu lernen, weil was ja ganz oft passiert ist, dass in Unternehmen schon alteingesessene Mitarbeitende sitzen, die dann auf einmal mit einer bestimmten Art von ja Selbstbestimmungsrechten konfrontiert werden und die können gar nicht sich selbst überlegen, wie strukturiere ich meinen Tag, weil die das gewöhnt sind, dass die Aufgaben auf den Tisch gelegt bekommen und dann arbeiten die ab. Da muss die Führungskraft aus meiner Sicht ganz, ganz oft und ganz, ganz empathisch irgendwie ein Stück weit mit den Mitarbeitenden immer wieder ins Gespräch gehen und die darin bestärken, dass es auch okay ist. Und dann ist es ja wieder das nächste Thema Fehlerkultur, was eben auch so wichtig ist. Einfach mal zu starten und einfach mal auszuprobieren. Wie ist das, wenn ich mir meine Arbeit selber gestalte, meine Aufgaben ein Stück weit selber suche und nicht mehr von der Führungskraft so abhängig bin?
Ja, Fehlerkultur finde ich spannenden Ansatz, ne? Weil, also dieses ganze oder Mindset, das spielt ja alles so ein bisschen da auch zusammen. Also man kann jetzt irgendwie über Techniken sprechen, die man in Agilität benutzt, aber du brauchst erstmal so dieses Drumherum, ne? Die Bereitschaft dazu, das zu machen und dann auch wirklich, ja, wie du beschreibst, so dieses Loslassen, ne? Sich dann damit auseinanderzusetzen, wie kann ich denn überhaupt eine Umgebung schaffen, eine Atmosphäre schaffen, wo man sich da auch schrittweise irgendwie ranarbeitet, wie man besser zusammenarbeiten kann. Und das ist ja das Schöne eigentlich, dass natürlich auch im Agilen oft, also, ne, bei Scrum ist es ja ganz konkret verankert, dass ich in eine Retrospektive gehe. Also auch immer im Prozess ist quasi verankert, wie kann ich mich denn weiter verbessern? Und das finde ich so dieses Spannende auch am Agilen, dass man sagt, okay, der Prozess beinhaltet, dass er nicht perfekt ist und weiter verbessert werden muss. Aber wie siehst du das in der Praxis? Du hast da ja vielleicht auch ein bisschen mehr Einblicke, wie er so teilweise in Projekten, du begleitest ja viele unserer Kunden dann auch auf dieser Reise, wo da so kleine, du hast es so beschrieben, so kleine agile Helfer, was sind da so Sachen, die man nutzen kann?
Auch da ist es wieder so, ähnlich wie ich das vorhin mit dem Stand-up so ein bisschen gemeint habe, auch da kann man einfach in eine Reflexion gehen, da nennt man es vielleicht nicht Retrospektive, aber trotzdem ist man regelmäßig mit seinem Team dabei, um zu schauen, wie können wir unsere Zusammenarbeit irgendwie noch verbessern, wo gibt's Reibungspunkte und das eben in einem regelmäßigen Modus zu tun. Und da muss man ganz klar sagen, das passiert in den allermeisten Fällen nicht so regelmäßig, wie es das vielleicht sollte. Einfach aufgrund von ja zeitlichen Engpässen bei ganz vielen. Ich meine, das merken wir selber, das merken auch die Kunden, mit denen wir im Austausch sind, dass da einfach durch diese enge Taktung auch in den Terminkalendern solche Dinge manchmal so runterpriorisiert werden, obwohl die eigentlich maßgeblich dazu beitragen, dass am Ende, nämlich wenn sich, oder es gibt ja kein Ende, aber wenn sich der Team, die Teamdynamik immer weiter verbessert, ganz am Ende ist das Team effizienter, hat ein größeres Vertrauen untereinander und ist dann am Ende auch erfolgreicher. Und die Zeit regelmäßig zu investieren, das muss noch viel mehr passieren.
Ja, das ist immer dieses, ich habe keine Zeit, die Axt zu schärfen, ich muss noch Bäume fällen. Ne? Also, dass man halt immer vergisst, dass die Retro eigentlich total wichtig ist, um halt genau dieses Team auf Kurs zu bringen. Und das geht, also tatsächlich, ich muss gerade an eins unserer Projekte denken, wo es dann auch irgendwie untergeht, weil einfach die Themen, die sich aufschauen im Backlog so groß werden und alle versuchen irgendwie diese Feuer auszutreten, anstatt dass man sich einfach mal dann irgendwie wieder neu koordiniert und guckt. Und da gibt's eigentlich in den ganzen Scrum-Kursen ja die wildesten Übungen von Papierflieger bauen bis sonst irgendwas, wo man eigentlich genau das lernt. Ihr müsst immer wieder anhalten, reflektieren und schauen, was geht. Und dann wundert man sich nachher, wie viel Papierflieger man in welcher Geschwindigkeit dann falten kann.
Und das ist eigentlich auch ein ganz grundlegendes Ding von Agilität, um da jetzt wieder diesen Begriff zu bemühen. Ne? Also dieses Bestreben nach kontinuierlicher Verbesserung, indem man sich selbst und sein Produkt dann, wenn man dann über eine Produktentwicklung spricht, immer wieder zu challengen. Und das, ja,
das ist es vielleicht auch. Ne? Man vergisst ganz häufig, dass man zwar das Produkt agil entwickelt, aber dass sich das Team halt auch agil entwickelt. Das ist nochmal ein guter Aspekt, den ich gerade bei dir so rausgenommen habe.
Ja, jetzt aber, genau, du kommst gerade noch mal zu einem spannenden Punkt, ne, wo du sagst, so, wenn man denn jetzt von Produktentwicklung spricht, agile Prozesse sind ja jetzt nicht nur auf IT-Entwicklung und Softwareentwicklung beschränkt. Wo siehst du denn da im Moment die größten Potenziale, wo die vielleicht noch gar nicht genutzt werden? Auch in welchen Branchen gibt es da gerade viel Bewegung? Gibt es vielleicht auch schon Interesse oder wo müssten sich Unternehmen eigentlich jetzt anfangen zu interessieren, da mal hinzugucken, wie sie sich verbessern können damit?
Also mir ganz persönlich fällt es manchmal auch ein bisschen schwer, wenn man eben selber so ein bisschen aus der IT kommt, quasi das Ganze ein bisschen zu abstrahieren und dann das auch auf andere Produkte, die vielleicht auch nicht irgendwie anfassbar sind oder ausführbar, wie jetzt Software, irgendwie rüber zu münzen. Ich glaube aber, dass prinzipiell ich selber aus meinem Job, aus meinem Doing, kenne das zum Beispiel aus dem ganzen Financial Service Bereich, ne, dass Versicherungsprodukte in einer agilen Art und Weise zu entwickeln einfach einen riesen Vorteil am Markt bringen kann, weil schnelles Kundenfeedback, kontinuierliche Verbesserung in den Produkten eben da auch total wichtig ist, ne, weil die ich sag mal traditionellen Versicherer, die stehen immer mehr mit dem Rücken zur Wand oder wenn man das so bezeichnen darf schon und müssen eben gucken, wie sie gegen die hippen neuen Versicherungsunternehmen, die so aus dem Boden schießen, wie sie da noch bestehen können. Und da kann eben agile Versicherungsproduktentwicklung eben genau ein Weg sein.
Witzig, ich musste gerade genau an Versicherungen denken, wo du sagtest mit den Produkten, weil ich komme halt auch total aus dieser Softwareentwicklung. Ich habe eigentlich die Jahre nichts anderes gemacht und für mich ist halt immer ein Produkt irgendwie ausführbar oder halt, ich habe es in der Hand. Und als ich dann in Projekte rein musste oder durfte, wo es um Produktentwicklung bei Versicherungen ging, da wird ja irgendwann klar so, wir reden jetzt hier nicht über irgendwie ein Kundenportal oder ein Chatbot oder irgendwas, das ich schreiben kann, sondern es geht plötzlich darum, über Policen und in Excel-Sheets danach zu reden. Es ist eine ganz andere Art, Produkte zu entwickeln. Ne? Also da brauchte ich auch echt lange, da irgendwie reinzukommen, vom Kopf her alleine.
Ja, auch dieses ganze Thema, man will schnell Value oder Wert, ne, an den Kunden bringen. Wie definiert sich Wert in einer Versicherungspolice? Also klingt ja, komisch, stimmt, die Frage, aber ich bin da immer noch nicht so hundertprozentig durchgedrungen. Vielleicht aber auch, weil ich einfach nicht aus der Versicherungswelt komme und deswegen auch nicht so hundertprozentig weiß, wie Versicherungsprodukte so funktionieren.
Ja, ich glaube, da könnte man riesig einsteigen. Was gehört eigentlich dazu? Weil gefühlt ist eine Versicherung ja immer nur so ein 50-seitiges Dokument, das ich irgendwann unterschreibe, in den Schrank lege, 3 Jahre vergesse, bei wem ich eigentlich versichert bin und im schlimmsten Fall irgendwann das raussuche und feststelle, dass genau dieser Fall ausgeschlossen ist. Das ist ja immer die Frage, wie da die Produktentwicklung aussieht.
Natürlich spielen da auch Sachen wie Vermarktungskonzepte und es müssen natürlich auch die IT-Systeme des Versicherers bedient werden. Es muss natürlich auch geschaut werden, wie kriegt man diese ganze Rechenmetrik, die ja zur Kalkulation von einem Beitrag irgendwie notwendig ist, wie kriegt man die in die Systeme hinein, wie kann man das Ganze so platzieren, dass auch Leute die Versicherung kaufen und so weiter und so weiter. Also Geschäftsmodelle, Vertriebsmodelle stecken da ja auch mit drin und ja, da ist es umso wichtiger, wenn man sich dann dafür entscheidet, in so eine agile Produktentwicklung reinzusteigen, dass man dann eben auch alle Parteien, nächstes Buzzword, crossfunktional, in ein Team reinschmeißt, damit die dann eben gemeinsam erfolgreich das Produkt entwickeln und nicht, wir entwickeln das Produkt, geben es dann ans Marketing und das Marketing soll dann mal da irgendeine nette Kampagne drum stricken.
Ich komme nochmal zu einem anderen Aspekt der Frage vorhin zurück. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich so als Organisation jetzt das Gefühl habe, ich muss mich mal mit Agilität beschäftigen, wo kann ich denn starten?
Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, die ich auch aus der Praxis schon kennengelernt habe oder verprobt habe bei verschiedenen Kunden. Einerseits kann es eine Möglichkeit sein, Leute, die erstmal so ein grundsätzliches Interesse an Agilität haben, dass man die mal zusammenholt und befähigt, denen so ein paar Dinge zeigt, ein paar Methodiken zeigt, die ein bisschen so als Wissensträger aufschlaut und die spülen dann so ein bisschen im Sinne von so einem kleinen Inkubator-Framework, kann man es vielleicht nennen, spülen dann das Wissen nach und nach in die Organisation. Und das könnte halt dazu führen, dass immer eine gewisse Motivation für die Themen da sind, weil man erstmal aktiv Leute aussucht, die sich dafür auch interessieren, vielleicht auch im Privaten interessieren. Und ein anderer Weg kann so sein, einfach mal ein Produkt in der Pilotierung agil zu entwickeln. Das bedeutet dann gar nicht, ich muss meine gesamte Aufbauorganisation umstülpen, sondern ich fange erstmal einmal an, sammle Erkenntnisse und gucke dann, ja, wie kann ich auch Produktteams, die es jetzt gerade schon in meiner Organisation gibt, vielleicht dahin bewegen, dass die in einer gewissen iterativen Vorgehensweise die Produkte entwickeln. Können so Möglichkeiten sein.
Ja, also das heißt, du brauchst dann schon auch immer die Menschen, die einfach, ne, am besten so Einzelpersonen vielleicht im ersten Schritt, die einfach von diesen Methoden vielleicht schon überzeugt sind, so die ersten, ja, sich selbst damit vielleicht einfach schon mal einfach, wie du beschreibst, im Privaten oder irgendwie damit beschäftigt haben und dann sagen, Mensch, da können wir doch vielleicht uns mit verbessern, da können wir einen Mehrwert für uns als Team oder als Unternehmen irgendwie rausziehen und dann so die ersten Schritte quasi gehen und so ein bisschen als, ja, wie nennt man das irgendwie, Early Adopters oder so vor
Pioniere dann in so einem, kann man es nennen.
Ne, ja. So Pioniere oder die so ein innovatives Thema ja in Anführungszeichen erstmal, es ist ja eigentlich schon jetzt auch ein altes Thema Agilität, aber für dann ein vielleicht Unternehmen, was sich damit neu beschäftigt, das ist halt sehr innovativ dann in dem Moment. Ja, da braucht man immer, und ich meine, das merken wir ja bei uns auch, man braucht immer so Leute, die das dann auch treiben, ne? Und die einen aus ein bisschen aus dem Bekannten mal so rausschmeißen.
Und das passiert leider viel zu wenig, dass das so rum funktioniert, dass quasi die motivierten Mitarbeitenden sagen, wir haben Bock auf das Thema, sondern meistens kommt dieses ganze Vorhaben aus einer gewissen strategischen Entscheidung, aus dem Management. Und dann muss man eben aufpassen, genau was du gerade gesagt hast, Freddy, dass man die Leute von vornherein so mitnimmt und nicht vor vollendete Tatsachen stellt, nicht überfordert und auch langjährigen Mitarbeitenden in einem Unternehmen irgendwie die Gelegenheit gibt, da Schritt für Schritt auch die Vorteile erkennen zu können. Weil das passiert ja auch, wenn man eine neue Software in einem Unternehmen einführt. Dann sagt man, ja, Kollege XY, du arbeitest jetzt ab morgen mit diesen drei Tools, ne? Und ja, so kann das nicht. So kann das nicht langfristig funktionieren.
Ich glaube, das ist auch nochmal eine Riesenbaustelle oder ein Riesenthema, dieses ganze Mindset-Ding. Also ich durfte ja selber erfahren, ich war auch mal in der Rolle der Führungskraft, bei der Scrum eingeführt wurde. Also in der Position, wo man erstmal verstehen musste, was passiert hier und ich verliere gerade Kontrolle, was nicht einfach ist. Also es ist durchaus sozusagen auch unter den, man nennt das ja dann Stakeholder sozusagen, wenn wir jetzt beim Scrum-Termini sind sozusagen, dass die nicht anfangen, trotzdem wieder auf dem einzelnen Mitarbeiter rumzuhaken, zu sagen, so du machst es, so, aber ich brauche das bis morgen in der Konferenz, sondern sich mal wirklich darauf zu verlassen, so wir haben hier ein Framework, das funktioniert, wenn ich es funktionieren lasse. Und das, was ich aber spannend fand, war da, dass wir ein Team hatten, die alle, in dem Fall war Scrum, Bock hatten, dieses Konzept von Scrum zu verstehen und zu lernen und auch anzuwenden, was dazu geführt hat, dass es eine super spannende Dynamik war, weil jeder an der Retro quasi geguckt hat, wie können wir Scrum bestmöglich einführen. Und ich durfte jetzt in anderen Projekten auch mal erleben, wie das ist, wenn halt nur, wenn A, das Verständnis unterschiedlich ist, aber auch, wie du halt sagst, so man kriegt das hingeworfen, will vielleicht gar nicht so arbeiten. Und dann hat man so ein ganz komische Dynamiken von verschiedenen Leuten, die das anders auslegen und wo aber auch nicht das Ziel da ist, irgendwie so ein gemeinsames Zielbild da ist, wo man dran arbeitet und dann finde ich es teilweise echt herausfordernd, irgendwie dahin zum gemeinsamen Ziel hinzukommen, dass dieses Framework dann auch so funktioniert, wie es funktionieren könnte.
Und das ist ja auch wieder das Thema Führungskultur, nur dann ist es nicht die direkte Führungskraft, sondern dann ist es halt eher Top-Management-Führung, die dann eben, genau was du gesagt hast, Zeit einräumen muss, um die Methodik und das Mindset erstmal so ein bisschen arbeiten und wirken zu lassen, um dann ja nach hinten raus sozusagen die Pace auf die Straße zu kriegen.
Ich glaube, das Gemeine ist auch heutzutage, gerade im Softwareumfeld, dass es halt, man hat irgendwie den Wunsch nach Kontrolle und Messbarkeit, aber das, was wir heute tun, ist halt, ich sag mal so, ich weiß teilweise ja morgens noch nicht mal, wie mein Tag abläuft, weil die Tätigkeiten, die man macht, so unterschiedlich sind und auch nicht mehr. Nur so als Beispiel, ich war früher als Telekomiker unterwegs, da war es dann halt so, man hat Telefone angeschlossen, da wurde gesagt, hier Konzern X ist ein Gebäude mit 800 Telefonen, die werden heute getauscht, für jedes Telefon hast du 25,3 Minuten Zeit und dann hat man genau ausgerechnet, was die Leute konnten und der Manager hat dann da gestanden und gesagt, Team hat gut gearbeitet, wenn die Zeit hingekommen ist und wenn nicht, nicht. Und dann hat man sich gefragt, warum nicht, Räume waren abgeschlossen, lalala. Das ist ja heutzutage bei dem, was wir hier tun, gar nicht mehr machbar. Also auch gerade bei Softwareentwicklung, wenn es komplexe Themen gibt, kann man ja gar nicht absehen, wie komplex ein Thema wird. Also von vornherein, und das ist ja auch der Grund, wo man Agilität da einführt, weil man halt festgestellt hat, ich kann jetzt noch nicht predikten, wo ich oder vorhersehen, wo ich in 2 Jahren stehen werde, weil es so viel Unbekannte gibt, dass ich jetzt quasi erstmal die nächsten Meter plane. Aber das kommt mit so viel Kontrollverlust einher, dass dann, ich erlebe ganz oft, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass halt total viele Kontrollverfahren dann eingeführt werden, die eigentlich völlig irrsinnig sind, aber einfach geschuldet sind, dass die Leute mit diesem Kontrollverlust im agilen Umfeld nicht so umgehen können. Ich weiß gar nicht, ob Kontrollverlust das richtige Wort ist, weil sonst klingt das nach Chaos. Und ich glaube, das ist auch, wenn man Agilität nicht richtig durchführt, ist Chaos die andere Seite, wie man vom Pferd fallen kann.
Ja, das sehe ich total genau wie du, Tobi. Dieses Thema Chaos versus Wasserfallmodell, wenn man es mal so will, ist sowas von falsch gedacht, weil in der Agilität herrscht vielleicht Chaos in den Köpfen am Anfang. Da muss man gegenwirken, damit das eben sich nicht potenziert und damit die Leute dann nicht irgendwann die Motivation verlieren. Aber grundsätzlich sind eigentlich, wenn man über die kompletten agilen Frameworks spricht, ist es alles andere als chaotisch, weil es einfach einem sehr strikten Muster folgt. Und ihr merkt, ich bin Verfechterin des Ganzen.
Danke, Lisa. Die Zeit ist schon wieder um. Hast du uns noch eine Podcast-Empfehlung, Buchempfehlung mitgebracht, die du den Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest?
Lass mich mal kurz überlegen. Ein Podcast, überhaupt nichts mit Agilität oder mit irgendwie Business am Hut, ist der Podcast von Raul Krauthausen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der heißt Im Aufzug. Und da war jetzt sein letzter Gast Ralf Kaspers. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt von Wissen macht A. Und der hat ganz viel darüber gesprochen, wie man eigentlich mit Kindern in den Austausch kommt auf Augenhöhe. Und an ganz vielen Stellen musste ich ein bisschen dran denken, wenn ich mit Kindern in einer bestimmten Art und Weise reden muss, dann muss ich das mit meinen Kunden und Kundinnen auch, weil die sprechen auch nicht meine Sprache, ne? Und die haben auch nicht das Wissen, was ich habe. Und irgendwie, weiß nicht, konnte ich das an ganz vielen Stellen adaptieren auf dann doch wieder das Business. Und ja, Raul ist ein ganz sympathischer Typ, Ralf Kaspers auch. Also große Empfehlung von mir, fand ich gut.
Ja, cool. Ja, ich kenne Raul Krauthausen bisher nur von Twitter, von daher wusste ich gar nicht, dass der einen Podcast macht. Da werde ich dann mal reinhören auf jeden Fall. Dann danke dir für heute und dann euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.